wenn eine Firma für eine offene Stelle einen Mitarbeiter sucht, dann haben sie meistens eine Stellenbeschreibung oder ein Profil, was sie für diese Stelle brauchen. Und anhand dieses Profils wählen sie dann den entsprechenden Mitarbeiter aus. Manchmal passt der Mitarbeiter komplett auf das Profil, manchmal muss die Firma Abstriche machen, manchmal kriegt die Firma vielleicht mehr, als sie eigentlich haben wollte und hat etwas davon. Ein Profil für eine Mutter, eine Stellenbeschreibung für eine Mutter, gibt es sowas auch in der Bibel? Gibt es dort einen Abschnitt, der besagt, wie eine Mutter, die Gott fürchtet? Und wir reden jetzt nicht über irgendeine Mutter, sondern über eine gottesfürchtige Mutter, wie diese Mutter aussehen soll. Gibt es sowas? Hat Gott sich da etwas überlegt? Ich möchte mit euch eine Mutter betrachten. Und ich glaube und denke, dass wir anhand dieses Beispiels ein gewisses Profil einer gottesfürchtigen Mutter herausarbeiten können. Und bevor jetzt die andere Hälfte der Zuhörerschaft abschaltet, weil sie sagt, das betrifft mich nicht. Ich habe nie die Möglichkeit, Mutter zu werden, weil ich keine Frau bin. Dann solltet ihr vielleicht darüber nachdenken, ob ihr, wenn ihr nicht verheiratet seid, nicht eventuell so eine Frau sucht für eure Kinder zukünftig. Und wenn ihr schon so eine Frau habt oder schon verheiratet seid, dann solltet ihr vielleicht auch aufpassen und gucken, ob eure eigene Frau dem Profil der Bibel, der Stellenbeschreibung der Bibel entspricht. Jetzt lastet ganz viel Gewicht auf den Müttern. Um den Druck wieder ein bisschen wegzunehmen von den Müttern, werden wir uns eine Frau anschauen, die nicht perfekt ist. Und es geht auch nicht darum, wenn wir über eine gottesfürchtige Mutter, über eine perfekte Mutter zu sprechen, über eine perfekte Frau, die es schafft, den Haushalt in 0, nix in Ordnung zu bringen, die es schafft, in 5 Minuten ein 5-Gänge-Menü auf den Tisch zu stellen. Das ist nicht Gottes Gedanke über eine gottesfürchtige Mutter. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, und das wäre gut, wenn ihr mitlest, dann lasst uns mal gemeinsam den 1. Samuel aufschlagen. Der ist ziemlich am Anfang der Bibel für diejenigen von euch, die nicht so genau wissen, wo das zu finden ist. Fangt vorne an und irgendwann nach 5 Büchern Mose und noch ein bisschen weiter, dann kommt ihr dahin. Und wir befinden uns hier in einer Zeit, um das mal ein bisschen zeitlich einzuordnen, in einer sogenannten Zeit zwischen der Periode, wo Gott dem Volk Israel starke Führer gegeben hatte, so wie Mose und Josua. Und es ist die Zeit, wo sie regiert werden, oder eigentlich nicht richtig regiert, aber geleitet, geführt, gerichtet werden von sogenannten Richtern. Und erst im Anschluss danach kommt die Zeit der Könige, Saul, David, Salomo. Und wir haben hier die Richter Barak, Gideon, Deborah und Simson. Und der Simson, der letzte Richter, ist gerade gestorben. Es ist eine Zeit, wo in dem Haus Gottes, dem Zelt der Begegnung oder Stiftshütte, wobei mir Zelt der Begegnung viel besser gefällt, weil es viel mehr ausdrückt, in dem Zelt der Begegnung es viel moralische Entweihung gab. Und es ist eine traurige und tragische Zeit in der Geschichte Israels. Das Land ist gespalten, es ist führerlos. Die Philister, ein Volk an ihren Grenzen, werden immer stärker und dringen mehr und mehr in das Land Israel ein. Die Nation ist schwach. Kommt ein bisschen so vor wie heute. In unserer Gesellschaft, die EU wird als schwach bezeichnet. Moralischer Verfall. Man fragt sich, ob die Leute, die uns regieren, auch genau wissen, wohin sie uns regieren. Ob sie wissen, wo sie uns hinleiten sollen, ob sie eine Ahnung haben. Oder ob sie einfach nur aussitzen. Und es ist Zeit, dass Gott die Bühne bereitet für einen Mann, der diese Nation wieder Halt geben soll. Und für diesen Mann braucht Gott eine gottesfürchtige Frau, eine Mutter, die in der Lage ist, diesen Menschen, diesen jungen Mann zu erziehen. Und die drei Dinge, die wir uns anschauen wollen, die eine gottesfürchtige Frau ausmachen, sind wichtig für eine Frau, die gottesfürchtig sein will. Weil sie ist das Vorbild für andere Frauen, weil sie diejenige ist, die einen gottesfürchtigen Mann erzieht. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, dass Hannah, so heißt die Frau, eine richtig gute Beziehung zu ihrem Mann hatte. Und um eine gottesfürchtige Mutter und Frau zu sein, ist das absolut notwendig, dass es eine richtig gute Beziehung zwischen Mann und Frau gibt, zwischen Ehemann und Ehefrau. Wenn wir Vers 1 und 2 lesen in Samuel, 1. Buch Samuel, Kapitel 1, da steht, und zwar ein Mann aus Ramathaim Sophim vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkanah, der Sohn Jerochams, der Sohn Elihus, der Sohn des Tochus, der Sohn des Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Penina. Und Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Das ist eine interessante Familie. Sie wohnen hier in Rama, das ist eine Stadt, die ungefähr 8 Kilometer nördlich von Jerusalem ist. Und dieser Mann, dieser Elkanah, hat zwei Ehefrauen. Ich beneide ihn nicht. Ich bin zufrieden, dass ich eine habe. Nicht, dass ich sagen will, die reicht mir, aber es ist einfach so, dass Polygamie, so nennt man das, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, in der damaligen Gesellschaft akzeptiert war. Aber nicht, weil Gott das gesagt hat, sondern weil die Kultur das gesagt hat. Gott erlaubt das nie in der Bibel. Er gebietet es nie, dass Menschen Polygamie treiben. Dafür erwähnt die Bibel aber Situationen, wo Polygamie stattfindet. Und immer im Zusammenhang mit Verletzungen, mit Schmerz, mit Kummer, mit Leid und mit Gottes Gericht. Doch Gott ist hier geduldig im Revolutionieren der Kultur. Er fängt nicht bei der Kultur an und verändert die Kultur, um dann den Menschen zum Glauben zu bringen, sondern er fängt bei den Menschen an, um ihn zum Glauben zu bringen und durch den Menschen die Kultur zu verändern. Wenn er mit der Kultur anfängt und sie verändern will, dann kommen Menschen zur Religion, aber nicht zum Glauben. Das ist Religion. Ich verändere mich, aber es hat in erster Linie gar nichts mit Gott zu tun. Und Gott möchte immer zuerst den Glauben. Und um eine gottesfürchtige Frau oder ein gottesfürchtiger Mann zu sein, braucht es den Glauben an das Opfer Jesu Christi. Dass Gott Jesus gesandt hat, weil allein der Tod nur für die Sünde eines jeden Menschen bezahlen kann. Und entweder du bezahlst selber mit deinem eigenen Tod oder du glaubst daran, dass Jesus das gemacht hat. Dann hat er nämlich für dich gezahlt. Und das ist die Gnade. Diese Gnade ist nicht kostenlos oder billig. Diese Gnade hat Gott seinen eigenen Sohn gekostet. Das Leben seines eigenen Sohns hat er dafür hingegeben. Und das ist die Voraussetzung für eine gute und eine richtig gute Beziehung zu einem gottesfürchtigen Mann. Und es ist vielleicht gut, dass dieser Mann Defizite hat. Dass wir sehen, dieser Mann ist nicht vollkommen. Weil Frauen manchmal suchen den vollkommenen Mann. Ich habe zu meiner Frau auch schon mal gesagt, wenn du deinen vollkommenen Mann heiraten wolltest, dann hättest du mich nicht nehmen dürfen. Wer von euch anderen Männern ist vollkommen? Wer von uns Männern kann sagen, er ist vollkommen? Keiner ist vollkommen. Und liebe Frauen, diesen Trost kann ich euch geben. Ihr könnt die Suche nach dem vollkommenen Mann aufgeben. Den werdet ihr nicht finden. Ein Mann wird immer Fehler haben. Und dieser Fehler zeigt sich aber als trotzdem etwas, wo wir ein bisschen genauer hinschauen müssen. Dieser Mann ist nicht einfach nur ein Mann, der Fehler hat, der mehrere Frauen hat. Ich könnte jetzt noch eingehen, warum das eventuell passiert ist, dass er zwei Frauen hat, aber das ist ein Nebengleis, das ist hier jetzt gar nicht so wichtig. Aber dieser Mann pflegt, unabhängig von der anderen Frau, eine richtig gute Beziehung zu seiner Frau. Und sie, die Hannah, pflegt eine richtig gute Beziehung zu ihrem Ehemann. Und das werden wir gleich noch sehen, dass das eine richtig gute Beziehung ist. Und diese richtig gute Beziehung ist der Nährboden, in dem eine gottesfürchtige Frau gedeihen und aufblühen kann. Jede gottesfürchtige Frau braucht als Nährboden eine gute Beziehung zu einem gottesfürchtigen Mann. Wenn wir in Vers 3 schauen, da steht, und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten, ihm zu opfern in Silo. Und dort waren die Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Einige kurze Erklärungen dazu. Silo war der Ort, an dem das Zelt der Begegnung stand, ungefähr 32 Kilometer nördlich von Jerusalem, also ungefähr knappe Tagesreise. Dort stand die Bundeslade mit den Altären und dort in Silo waren sie aufgefordert, die Männer dreimal im Jahr hinzugehen, am Pfingstfest, am Laubhüttenfest und am Fest der ungesäuerten Brote. An diesen drei Festen mussten sie hingehen und mussten Opfer bringen. Und dieser Elkanah, der macht das. Er geht in jedes Jahr, dreimal im Jahr dorthin und bringt sein Opfer. Und wir sehen, er geht nicht alleine. Es sind nur die Männer, von den Männern war es verlangt, dass sie das machen. Aber er nimmt seine Frau mit. Seine Frau geht mit ihm. Und sie beten zusammen an. Was für ein Vorrecht, wenn Mann und Frau zusammen anbeten können. Wenn sie zu Gott kommen können und können dort Gott danken für das, was er gesagt hat, für das, was er versprochen hat. Sie können Gott loben für die Art und Weise, wie er in ihrem Leben wirkt. Wie er Dinge bereitstellt, wie er Dinge wegnimmt, wie er Menschen in den Weg stellt, die helfen. Und sie beten zusammen an. Und das ist ein wichtiger Baustein für eine richtig gute Beziehung zum Ehemann. Und was wir noch sehen ist, und das ist ganz wichtig und das ist mir sehr wichtig, deswegen erwähne ich das hier. Beide sind gläubig. Hannah hat einen gläubigen Mann geheiratet. Und jetzt wende ich mich ganz besonders an diese Fraktion, die noch unverheiratet ist. Es ist eure Pflicht, einen gläubigen Partner zu haben. Gott gibt das vor. Wir können in 5. Mose Kapitel 7 lesen. Da sind Bibelverse, die sagen das. Wir lesen davon, das wird nochmal bestätigt von Josua, in Josua 23, Vers 11. Da wird gesagt, so achtet sehr auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Denn wie ihr euch irgend abwendet und euch an den Rest der Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und ihr euch verschwägert und unter sie kommt und sie unter euch, so wisst bestimmt, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben, und sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel in euren Seiten und so weiter. Und Gott erklärt, wie wichtig es ist, dass man einen gläubigen Partner hat. In Esra 9, viele von euch haben die E-Mail von Robert bekommen, wo er den Vers aus Esra 8, Vers 21 zitiert, wo es ums Fasten geht und Esra sagt, wir wollen fasten, wir wollen uns durch das Fasten demütigen vor Gott. Wenn ihr ein Kapitel weiterlest, dann seht ihr, wie das Demütigen der Menschen aussah. Nämlich sie nahmen sich Frauen aus den Nationen, wo Gott gesagt hat, sie sollten sich keine heidnischen Frauen nehmen. Dieses Fasten war für sie anscheinend nur Religion, nur eine Übung und es war nichts im Herzen dahinter. Und Esra tut für das ganze Volk Buße. Und Esra und die Israeliten schicken ihre frisch geheirateten heidnischen Frauen weg. Das war Gottes, das, was Gott verlangt hat. Aber wir finden das nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. In 1. Korinther 7, Vers 39 steht, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, was wir nicht hoffen, dass passiert, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Und jetzt ist der wichtige Nachsatz. Nur im Herrn. Nur im Herrn. Eure Aufgabe ist, im Herrn zu heiraten. Wie sonst sollen Kinder erzogen werden im Herrn? Wie das Epheser 6, Vers 4 sagt. Wie sollen sie versorgt werden? Wie sollen sie ermahnt werden? Wie soll das passieren, wenn ein Ehepartner ungläubig ist? Und wenn du ungläubig geworden bist, nachdem du geheiratet hast und dein Ehepartner nicht gläubig ist, dann bleib bei deinem Ehepartner, weil genau 1. Korinther 7 sagt dann weiter, dass du ihn nicht verlassen sollst, sondern für ihn beten sollst und bei ihm bleiben sollst. Wir sehen also, diese richtig gute Beziehung von Hannah zu ihrem Mann zeigt sich im Gebet, im gemeinsamen Anbeten, im gemeinsamen vor Gott bringen, indem sie Gott das bringen, was ihm gehört. Und das ist ein entscheidender Faktor hier. Die zweite Sache ist, sie haben eine Liebe zueinander. Vers 4, und es geschah an dem Tag, als Elkana opferte, da gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke. Aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er liebte Hannah. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Ein zweiter Punkt. Und das ist interessant hier, oder? Wann immer ein Jude Opfer bringen wollte, dann hat er einen Teil davon Gott geopfert und einen Teil hat er dann zum Fest gegessen. Und Hannah wurde hier von Elkana das Doppelte gegeben, oder in manchen Übersetzungen steht ein Mehrfaches. Und du fragst dich vielleicht, warum? War Hannah zu dünn? Hatte sie Magersucht? Musste sie eventuell mehr essen? Nein. Der Grund ist wahrscheinlich, dass er sie als Ehrengast betrachtete. Dass er ihr mehr Ehre zukommen lassen wollte als der anderen Frau. Nun, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, über Elkana. Ist das nicht ungerecht von Elkana? Ist das nicht parteiisch? Sorgt er nicht dafür, dass dadurch Streit entsteht? Hannah war wahrscheinlich Elkanas erste Frau. Und weil sie wahrscheinlich keine Kinder kriegen konnte, deswegen hatte er eine zweite geheiratet. Ähnlich wie das bei Abraham und Sarah war und Abraham damals von Sarah die Magd gegeben wurde, damit quasi sie durch die Magd zu einem Kind käme. Er liebte Hannah ganz besonders. Und wir sehen diese Liebe hier in dem Zuteilen des Doppelten. Lieber Ehemann, wie ist das mit dir zu Hause? Wie ist das mit dir und deiner Frau? Knauserst du mit ihr oder an ihr rum? Ist deine Frau das Sparschwein der Familie? Ihr lacht, denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Es geht hier nicht darum, die Frau mit Gold voll zu behängen, aber ihr zu zeigen, diese Wertschätzung zu bringen. Du bist mir wichtig. Du bedeutest mir was. Ich bin froh, dass ich dich habe und deswegen ist mein Herz dir zugeneigt. Deswegen möchte ich dir geben, was ich in meinem Herzen fühle. In Vers 6 lesen wir, und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte sie sie, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog. Und sie weinte und aß nicht. Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Seht ihr, wir fangen manchmal an, Menschen, auch unseren Ehepartner, nach wirtschaftlichen Maßstäben zu beurteilen. Was bringt mir das? Mein Bruder hat immer im Scherz gesagt, für einen armen Vater kann man nichts, aber für einen reichen Schwiegervater. Wirtschaftliche Gesichtspunkte. Er hat die Frau eines Professors geheiratet. ich die Frau eines die Tochter eines Missionars, also die Tochter eines Professors, nicht die Frau eines Professors, und ich die Tochter eines Missionars. Ich kann für meinen armen Schwiegervater nichts. Oder doch? Es hat nichts mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu tun, sondern mit Liebe. Und Elkanah knüpft seine Liebe nicht an Bedingungen. Er sagt nicht, wenn du mir ein Kind gebärst, dann liebe ich dich. Und diese Penina, die verlangte vielleicht sogar nach Liebe von Elkanah und bekam sie nicht. Und deswegen ließ sie ihren Frust an der Hanna aus. Elkanah zeigt Mitgefühl. Elkanah neigt sein Herz seiner Frau zu. Und das zeigt eine richtig gute Beziehung von Hanna zu ihrem Mann. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist der erste Punkt für eine gottesfürchtige Frau. Das ist ein Teil des Nährbodens für eine Frau, die gottesfürchtig sein will. Sie braucht eine richtig gute Beziehung zu ihrem Mann. Den zweiten Punkt finden wir in Versen 9 bis 20. Da sehen wir, dass Hanna eine richtig tiefe Beziehung zu Gott hat. Hanna wusste, wohin sie mit ihrem Problem der Kinderlosigkeit gehen konnte. Und in den Versen 9 bis 20 lesen wir davon. Und sie ging mit ihrem Problem direkt zum Herrn. Und sie hat dort das Problem abgeladen. Und in dem, was wir in Versen 9 bis 20 finden, finden wir einige Tugenden, die Hanna ausmachen. Und die erste Tugend finden wir in Vers 9. Und das habe ich so überschrieben, sie hat ein Verlangen nach dem Besten Gottes. Und ich möchte Vers 9 kurz vorlesen. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Das Verlangen ist nach einem Kind. Nun, vielleicht sagt ihr, das ist nicht das Beste. Wenn man manche Männer reden hört, hat man manchmal den Eindruck, dass Kinder nicht das Beste sind, was Gott einem geben kann. Wenn man manche Mütter reden hört, und glaub mir, ich sehe manchmal nicht wenige von denen an zwei Tagen im Jahr vor mir sitzen, dann hat man auch den Eindruck, dass für sie das nicht das Beste ist. Das Beste, was Gott einem geben kann, sind Kinder. Das ist das Beste. Das Beste, was Gott dir hier in materieller Form, etwas, was du anfassen kannst, was du schütteln kannst, was du knuddeln kannst, was du drücken kannst, was du an den Beinen hochheben kannst, durch die Luft werfen kannst, natürlich wieder auffängst, das sind Kinder. Kinder sind eine Gabe Gottes. Kinder sind ein Segen Gottes. Und das ist der Grund, warum Hanna so traurig war, weil sie war ausgeschlossen von diesem Segen. Nun, Kinder sind nicht der einzige Segen, den Gott für einen Menschen hat. Aber für Hanna sind sie ein und der wichtige Segen. Und auch für uns Menschen sollten Kinder ein Segen sein. In Psalm 113, Vers 9 steht, der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Lobt den Herrn. Da war eine Frau, die war unfruchtbar, sie hat Söhne bekommen. Lob den Herrn. Psalm 127, Vers 3. Siehe, ein Erbteil des Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glückselig der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Nun, was hier so poetisch ausgedrückt ist, heißt nichts anderes. Kinder sind ein Erbteil. Sie sind ein Erbteil, das wir hier materiell auf dieser Erde haben. Kinder sind ein Segen, Kinder sind eine Quelle der Freude und Kinder bedeuten Glück. Kinder bedeuten Glück. Und wenn du Kinder hast und bist nicht glücklich, vielleicht musst du mal nach innen schauen. Nicht auf deine Kinder, sondern nach innen. In dein Herz und musst gucken, was ist da falsch? Was läuft bei mir nicht so, wie es bei einem gottesfürchtigen Menschen laufen soll. Psalm 128, Vers 3. Deine Frau wird wie ein fruchtbarer Weinstock sein im Innern deines Hauses. Deine Söhne wie Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Gott segnet mit Kindern. Gott segnet mit Kindern. Und Hannah fragt sich, was habe ich falsch gemacht, dass ich keine Kinder habe? Ich versuche, deinen Willen, Gott, zu tun. Ich versuche, dich zu verherrlichen. Ich suche das Beste und warte auf deine Antwort, ein Kind. Hannah ist nicht egoistisch hier. Sie sagt nicht, ich will das Kind haben, nur damit ich ein Kind habe. Ne? Um das schön rauszuputzen und jedem zu zeigen, guck mal, was ich für ein tolles Kind habe. Ne? Das Kind verherrlicht oder die Eltern verherrlichen sich in den Kindern. Das ist das, was man manchmal in den Medien sieht, wo Eltern ihre Kinder rausputzen und die dann rumgereicht werden wie Barbies oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht das, was Hannah vorhat. Hannah möchte es als Zeichen Gottes, dass Gott sie liebt und dass Gott sie segnen möchte. Und er möchte ihre Bestimmung als Frau erfüllen. Und die Bestimmung einer Frau ist nun mal, Kinder zu bekommen. Und ich kann Menschen nicht verstehen. Und vielleicht kommt noch mal jemand und er kann es mir erklären und kann es mir plausibel machen. Ich kann Menschen nicht verstehen, die sagen, ich möchte keine Kinder in diese Welt setzen. Diese Welt ist so grausam und ich möchte keine Kinder in die Welt setzen. Es gab Zeiten, da war diese Welt noch viel grausamer. Es gab Zeiten in Detmold, in dieser Gegend, da haben sich Menschen im Gesicht blau angemalt und haben Kinder geopfert. Das ist grausam. Das passiert aber heutzutage nicht. Die zweite Eigenschaft, die wir sehen hier, ist, sie lebt für das Gebet. Hannah lebt für das Gebet und sie kommt zu Gott und betete zum Herrn und weinte sehr. Das ist so wichtig für sie, dieses Gebetsanliegen, dass sie weint. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal beim Beten geweint? Wann war dir eine Sache so wichtig, dass du geweint hast? Und nicht nur einfach eine Krokodilsträne, sondern tief aus dem Herzen heraus. Wann hast du das letzte Mal geweint? Wann hat Gott dich jemals so bewegt, dass du eine Leidenschaft dafür entwickelt hast? Für ihn und für seine Sache. Warum hat sie zu Gott gebetet? Sie wusste, dass es nicht an Elkanah liegt. Sie wusste, dass es auch nicht an ihr liegt, dass sie keine Kinder kriegen konnte. Sondern wenn sie diese geistliche Sicht hat, dass Kinder ein Segen vom Gott sind, dann ist es Gott allein, der Kinder schenkt. Und dann sind Kinder auch keine Plagen, wie manche das B am Anfang manchmal etwas härter aussprechen. Ne? Plagen soll ja Kind heißen oder ne? Plagen, wisst ihr selber, was das ist. Aber Kinder sind keine Plagen. Und wenn Kinder so viel wert sind, dann ganz ehrlich frage ich mich, warum in unserem deutschen Heimatland, in unserem Deutschland, das so ist, dass die Vogeleier von Schwalben mehr wert sind als ein ungeborenes Kind im Bauch einer Mutter. Wenn ihr ein Schwalbennest und wenn es nur ja, besiedelt ist mit Eiern und noch nichts geschlüpft ist, wenn ihr das wegmacht, dann gibt es richtig saftige Giltstrafen. Aber richtig. Dann redet keiner mehr davon, dass in dem Ei nur ein Zellklumpen ist, wie das anscheinend im Leib einer Frau sein soll, was einem das Recht gibt, dieses Kind dann abzutreiben. Seht ihr, wie krank unsere Gesellschaft ist? Seht ihr, wie krank die Gesellschaft damals war mit ihren Vorstellungen? Und sie brauchten Veränderung. Sie brauchten einen Mann, der aufstand und der dieses Volk wieder zurechtbrachte. Und es war nicht der Priester Eli, es war Samuel, der Sohn, den Hannah gebären sollte. Und wir brauchen Männer, die aufstehen, die gottesfürchtige Frauen haben, Mütter haben, gottesfürchtige Mütter haben und Männer, die gottesfürchtige Frauen haben. Und Vers 12 lesen wir, und es geschah, als sie lange vor dem Herrn beteten, dass Eli ihren Mund beobachtete. Sie betete und denn sie und was sie dann sagt, sie bewegt beim Beten so sehr ihren Mund, ihre Emotionen sind so da, dass der Eli den Eindruck hat, diese Frau ist betrunken. Diese Frau ist betrunken. Und anscheinend scheint das zur damaligen Zeit gar nichts Ungewöhnliches zu sein. Weil er ist nicht so schockiert, Er ist ein bisschen schockiert, aber nicht so schockiert. Und er geht dann auf sie zu. Und wir sehen, dass Hannah eine Frau ist, die betet. Das Dritte, was wir sehen, ist, Hannah gibt Gott zurück, was Gott ihr gab. Und in Vers 11 lesen wir, und sie legte ein Gelübde ab und sprach, der Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Das ist viel, oder? Das eigene Kind abzugeben an den Herrn. Und hier das Abgeben an den Herrn bedeutete nicht, dass sie sagte, naja, Herr, jetzt habe ich mein Kind bei mir, na, wir verbringen die nächsten 18, 20 Jahre miteinander, er gehört dir. Na? Und wann immer das Kind irgendwas falsch macht, dass man sagt, naja, kümmerst dich ja nicht so richtig um den Sohn, na? Der könnte aber besser sein. Nein, das bedeutete für sie, dass sie ihn im Alter von 3 Jahren weggab. Und ihn dann wieder nur 3-mal im Jahr sah, wenn sie zum Opfer nach Silo ging. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wer von euch wäre bereit, sein 3-jähriges Kind abzugeben? An jemanden, der geistlich für ihn sorgt. Und nur 3-mal im Jahr nachzufragen. Gut, Schule, da dürft ihr nur 2-mal im Jahr nachfragen, ne, das ist klar, aber ihr bekommt die Kinder dafür jeden Tag wieder zurück. Und trotzdem haben wir Helikoptereltern, die dauernd anrufen und wissen wollen, was ist mit meinem Kind. Hannah gibt ihn nach 3 Jahren ab und sieht ihn 3-mal im Jahr. Und vertraut auf Gott. Wie ist das mit dir? Wie ist das mit deinem Vertrauen in Gott? Bist du bereit, dein Kind alleine in die Schule zu gehen zu lassen, ohne Handy? Bist du bereit dazu, dein Kind Dinge machen zu lassen und zu vertrauen, dass Gott auf es aufpasst? Hannah gibt ihren Sohn zurück, was er ihr gab. Wir lesen hier, dass sie nicht nur ihn gab, sondern sie sagt dann Vers 11 noch weiter, kein Schermesser soll auf seinen Haupt kommen. Das sage ich meinem Sohn nicht. Also das würde bei mir zu Hause nicht durchgehen. Er kann dann nicht seine Haare ungeschnitten lassen oder unrasiert, sondern es ist für ihn Pflicht, sich anständig zu kleiden. Aber was bedeutet das? Hannah gibt ihn ab und er soll ein Nazirer sein. Nun, was ist ein Nazirer? Nazir bedeutet hingegeben. Und dieser Nazirer, davon finden wir nur ganz wenige in der Bibel. Beschrieben in 4. Mose 6, wenn ihr da mal nachschlagen wollt, das ist nicht das gleiche wie Nazarener. Also manche denken, Jesus war ein Nazirer. Na, das seht ihr immer an den Bildern aus dem Mittelalter. Deswegen wird er immer mit langen Haaren gemalt. Ja, weil sie denken, er war ein Nazirer. Jesus war kein Nazirer. Jesus war ein Nazarener. Das auch. Ne? Und Nazarener bedeutet, dass er aus Nazareth kam. Nazirer bedeutet, dass er ein Hingegebener war. Und da gehörten bestimmte Dinge zu. Er durfte keinen Alkohol trinken. Er durfte seine Haare nicht schneiden. Ja, weil das einfach, er sollte sich nicht um sein Äußeres kümmern, sondern er sollte vollkommen hingegeben sein für Gott. Und das sein ganzes Leben lang. Und wir finden in der Bibel eigentlich nur 3 Leute, auf die das zutrifft. Einmal Samuel, der andere war Simson, wobei Simson wahrscheinlich das schlechteste Beispiel für einen Nazirer ist. Und der dritte ist Johannes der Täufer. Diese 3 waren Nazirer. Und Hannah verspricht ihr, ihren Sohn hinzugeben. Wir sehen weiter in Verse 12 bis 17. Hannah lebt in Reinheit. Der Eli, der hohe Priester, wirft ihr dann vor, dass sie betrunken ist. Sie sagt, nein, ich habe nicht getrunken. Ich bin nicht solch eine nichtsnutzige Frau oder wertlose Frau, sondern ich bin eine Frau, die sich an der Gnade Gottes orientiert. Und dann sagt Eli, Eli antwortete und sprach, geh hin in Frieden und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Und sie sprach, möge deine Magd Gnade finden in deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Haben wir das verstanden, was hier zuletzt gesagt wird? Sie hat gebetet, sie hat es Gott abgegeben. Vorher hat sie geweint und jetzt lesen wir, und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Warum? Warum war es nicht mehr dasselbe? Kam irgendein Maskenbildner vorbei, hat sie geschminkt? Nein, ihre innere Haltung hat sich geändert. Sie hat verstanden, dass Gott derjenige ist, der das bringen kann. Und wir sehen hier, Hannah ist eine Frau von reinen Motiven und einem reinen Lebensstil. Und jede gottesfürchtige Frau hat reine Motive und einen reinen, gottesfürchtigen Lebensstil. Das fünfte, sie zeigt einen geduldigen Glauben. Wisst ihr, sie hat ja jetzt schon so lange darauf gewartet. Sie könnte jetzt ungeduldig werden und sagen, was passiert jetzt? Na, wann, Gott, wann wirst du das machen? Und wir lesen hier in Vers 19, und sie machte sich früh morgens auf und betete an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte ihrer. Sie wurde schwanger. Am nächsten Tag wurde das Gebet erhört. Am nächsten Tag wurde sie schwanger und dieser geduldige Glaube, dieser ausharrende Glaube, den sie die ganze Zeit gehabt hat, wurde plötzlich vom Glauben zum Schauen. Sie wurde schwanger. In Kapitel 2, Vers 1 finden wir die letzte Eigenschaft, die ihre Beziehung, ihre tiefe innige Beziehung zu Gott charakterisiert, nämlich sie lobt Gott. Nachdem sie festgestellt hat, dass sie schwanger ist, lobt sie Gott. Ihr gebrochenes Herz ist Vergangenheit. All das, was ihr so viel Kummer gemacht hat, ist weg. Sie ist voller Freude und sie lobt Gott. Und eine gottesfürchtige Frau hat nicht nur eine richtig gute Beziehung zu ihrem Mann, sondern hat auch eine richtig tiefe Beziehung zu Gott. Und das Dritte, und ich verspreche euch, das geht jetzt schneller. Sie hat eine richtig innige Beziehung zu ihrem Kind. Und das Erste, was wir sehen, sie ist hingegeben. In Vers 21 von Kapitel 1 steht, und der Mann Elkanah ging hinauf mit seinem ganzen Haus, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht hinauf, denn sie sprach zu ihrem Mann, bis der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Wisst ihr, ich musste was aus diesem Vers lernen. Ich musste einen falschen Gedanken in meiner Vorstellung korrigieren. Als meine Kinder geboren wurden, hatte ich immer den Eindruck, ich muss schnell mit denen in die Gemeinde. Meine Frau muss schnell mit den Kindern in die Gemeinde. Wisst ihr, heute denke ich, wenn ich das lese, das war falsch. Das war falsch. Meine Frau hätte sich die Zeit nehmen sollen, um bei den Kindern zu bleiben. Nicht morgens hektisch das Essen reinschieben, Windeln wechseln und schnell in die Gemeinde. Und wer Kinder hat, kleine Kinder hat, der weiß, wie knapp die Zeit ist und wie schnell etwas Unvorhergesehenes passiert. Wie plötzlich einem Kind schlecht wird und man wieder zurückfahren muss, um Dinge zu ändern und zu wechseln. Und ich habe nur an gedacht, was denken die anderen Leute über mich, wenn ich nicht rechtzeitig da bin. Und heute denke ich, Hannah macht's richtig. Sie ist hingegeben zu dem Besten, was Gott ihr gegeben hat, nämlich ihr Kind. Und sie verbringt die Zeit und sorgt dafür, dass dieses Kind ordentlich, ohne Stress, ruhig aufwächst, bis zum Alter von 3 Jahren. Und wisst ihr, es macht mich traurig. Wenn heutzutage es immer mehr propagiert wird, immer mehr gesagt wird, Kinder sollen doch möglichst früh in die Kita. Am besten kurz nach der Geburt. Weil das sind Profis, die sich darum kümmern. So wird das erzählt. Ich glaube, den besten Profi, den Gott jemals für ein Kind angestellt hat, ist die gottesfürchtige Mutter. Das ist der beste Profi. Weil kein Kita-Mitarbeiter, und tut mir leid, Helene, wenn ich das so sage, und kein Kita-Mitarbeiter kann die Wärme einem Kind geben, die eine Mutter geben kann. Kein Kita-Mitarbeiter. Und sie ist hingegeben. Sie steht zu ihrem Kind. Sie will diese tiefe, innige Beziehung zu ihrem Kind. Und es ist interessant, ich möchte ja gerne nochmal eine Untersuchung machen, ob es genau die Eltern sind, die ihre Kinder sozusagen mit kurz nach der Geburt in die Kita geben, die nachher, wenn die Kinder in die Schule kommen, diejenigen sind, die nicht aufhören, sich um ihr Kind zu kümmern. Und anderen, den Lehrern, den Mitschülern, der ganzen Gesellschaft das Leben schwer machen. Das würde ich gerne nochmal untersuchen. Ich habe da so meine Theorien. In den ersten 3 Jahren, warum sage ich, ist das so wichtig, dass eine Mutter sich um sie kümmert, werden 90% der Persönlichkeit eines Kindes gebildet. In den ersten 3 Jahren. Und gottesfürchtiger als eine Mutter, die wirklich gottesfürchtig ist, wird ein Kita-Mitarbeiter das nie machen können. Und wenn, dann müsst ihr mit dem Ergebnis leben, was ihr dann aus der Kita bekommt. Aber dann beklagt euch nicht. Denn das habt ihr selber zu verantworten. 90% der Persönlichkeit sind in den ersten 3 Jahren geformt. Und diese Zeit sollte jedes Kind bei seiner Mutter verbringen. Das Zweite, was wir hier sehen, was diese innige Beziehung kennzeichnet, ist, sie übergibt das Kind Gott. Und ich habe da schon einige Verse vorgelesen. Sie übergibt es Gott und hält damit den Teil ihres Versprechens. Sie sagte, ich habe ihn dem Herrn geliehen. Und wisst ihr, damit hört sie nicht auf, sich um das Kind zu sorgen. Ja, es ist nicht so, dass sie sagt, so Gott, jetzt hast du hier mein Kind, jetzt ist es in Silo, 32 Kilometer entfernt, ich komme 3-mal im Jahr vorbei und dann ist gut. Mehr will ich gar nicht. Nein, jedes Jahr, wenn sie hingeht, nimmt sie Kleidung für den Jungen mit, so dass der Junge, dass die Hose nicht zu kurz wird oder was auch immer er angehabt hat. Und sie macht das aus Liebe. Sie liebt ihn weiterhin. Und wir sehen hier einfach, dass sie den Samuel Gott übergibt. Und sie lässt ihn in der Obhut des Priesters, in der Obhut dessen, der gar nicht so ein guter Mensch ist. Also ich weiß nicht, wie ihr Eli kennengelernt habt, wie ihr ihn einschätzt, aber er ist nicht das Paradebeispiel eines hohen Priesters. Er ist vielleicht sogar mit einer der schlechtesten, die in der Bibel erwähnt werden. Aber wir sehen, was der Einsatz bringt. 1. Samuel 2, Vers 11. Der Knabe aber diente dem Herrn. Vers 18. Und Samuel diente vor dem Herrn. Vers 21. Und der Knabe Samuel wurde groß bei dem Herrn. Vers 26. Und der Knabe Samuel wurde immer größer und angenehmer, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Seht ihr, was Gottesfurcht anrichtet? Das Kind wird groß beim Herrn. Er wird ein Mann, der Rückgrat hat. Ein Mann, der bereit ist, die Interessen Gottes auch gegen die Gesellschaft durchzusetzen. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir über gottesfürchtige Frauen nachdenken, dass wir diese 3 Dinge beachten. Und wir könnten jetzt noch hineinschauen und könnten uns angucken, wie sind die Söhne von dem Eli im Gegensatz dazu? Die ganze Zeit eigentlich dabei waren bei der Bundeslade, die das die ganze Zeit hatten, die sozusagen sozialisiert worden sind in dem Glauben. Bei denen war Glaube wirklich nur Sozialisation, Religion. Es war nicht im Herzen. Und wir erfahren dann später, dass die Söhne sterben. Und als Eli das hört, stürzt er rücklings vom Stuhl und stirbt auch. Als die Frau des einen Sohnes das hört, dass ihr Mann, ihr Schwager und ihr Schwiegervater tot sind, bekommt sie plötzlich Wehen und sie stirbt bei der Geburt. So tragisch endet die Geschichte von Eli und seinen Nachkommen. Wie ist das mit dir? Bist du bereit, als Mann deiner Frau diesen gottesfürchtigen Nährboden zu bereiten, worin sie aufblühen kann? Bist du als Frau, als Ehefrau bereit, mit deinem Mann zusammen Gott anzubeten und zu loben? Bist du bereit, die Tugenden, die Hannah hatte, Reinheit, Beten, Gottvertrauen, genauso in deinem Leben umzusetzen? Wie schaffst du so eine Umgebung für deine Frau? Wie schaffst du so eine Umgebung für deine Kinder? Bist du bereit, für deine Kinder zu sorgen, sich um sie zu kümmern, auch wenn es Einschränkungen für dich bedeutet? Und ihr, diejenigen, die noch nicht verheiratet sind, ihr noch nicht verheiratet seid, wonach sucht ihr in einem Partner? Was ist euch wichtig, dass er gut aussieht, dass er der George Clooney mit 18 ist, oder sucht ihr einen Partner, der gottesfürchtig ist? Wonach suchst du in einer Frau? Suchst du eine Frau, die gut auf dem Sofa liegen kann und sagen, guck, wie ich hier liege und wie toll ich aussehe? Oder suchst du nach einer Frau, die auch die Mutter deiner Kinder sein wird und deine Kinder in Gottesfurcht erzieht? Ich möchte noch mit uns beten. Lass uns dazu aufstehen.